Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Im Studio begrüßt Sie Antran. Guten Tag. Wie viel ist die Pflege wert? Ein bundesweiter Tarifvertrag sollte für einheitliche Gehälter sorgen, ist aber heute am Veto der kirchlichen Wohlfahrtsverbände gescheitert. In Brandenburg gibt es einen solchen Flächentarifvertrag bereits. Wie der funktioniert, ist gleich Thema der Sendung. Erst Kloster, dann Nazi-Kaderschmiede und nun rückt der Bagger an. Gegen den Abriss einer ehemaligen NS-Elite-Schule wehren sich Bürgerinnen und Bürger im Emsland. Unsere Reporterin war vor Ort. Und Hausgeburten sind so gefragt wie lange nicht mehr. Doch dabei verkennen viele Schwangere die Risiken einer Hausgeburt. Mehr dazu später. Mehr Geld statt Applaus haben sich Pflegekräfte in der Pandemie gewünscht. Trotz systemrelevanter Arbeit liegt ihr Gehalt im Schnitt weit unter dem mittleren Einkommen. Das sollte sich nun ändern mit dem Flächentarifvertrag in der Pflege, der einheitliche Gehälter für alle Pflegekräfte vorsieht. So zumindest der ambitionierte Plan von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Allerdings wegen der kirchlichen Sonderrechte müssen Caritas und Diakonie als kirchliche Wohlfahrtsverbände zustimmen. Die Caritas hat diese Zustimmung heute verwehrt. Der bundesweite Flächentarifvertrag ist damit vorerst gescheitert. Was im Bund noch nicht klappt, funktioniert aber schon in den Ländern. In Brandenburg zum Beispiel gibt es seit gut 2 Jahren einen Flächentarifvertrag für die Sozialwirtschaft. Ann-Kathrin Jeske mit einer ersten Bilanz.
Thorsten Winkler hat heute frei. Mit dem Rad will er gleich eine Runde um einen der vielen Seen in der Lausitzer Seenlandschaft drehen. Eine kleine Erholung von seinem Beruf als Altenpfleger. Der 53-Jährige arbeitet in einem Pflegeheim des Arbeiter-Samariter-Bunds in Senftenberg.
Also die letzte Zeit, die wünsche ich mir nicht zurück. Das ist ja jetzt immer noch, dass wir in Schutzbekleidung arbeiten müssen und so. Und dann gab es ja auch Quarantänefälle, wo wir dann den ganzen Arbeitsalltag im Vollschutz absolvieren mussten. Also die Corona-Zeit, ich arbeite ja jetzt 30 Jahre in diesem Beruf, aber sowas habe ich noch nicht erlebt.
Dabei seien die Arbeitsbedingungen in seinem Pflegeheim vergleichsweise gut. Genügend Personal eigentlich vorhanden. Denn seit sich Thorsten Winklers Arbeitgeber vor gut 2 Jahren dem Flächentarifvertrag für die Sozialwirtschaft in Brandenburg anschloss, steigen die Löhne. Die Hoffnung, so Pflegekräfte anzuziehen, geht auf.
Also zumindest in unserer Einrichtung hat es funktioniert. Personal ist auch abgewandert aus anderen Einrichtungen, sind zu uns gekommen und nicht wenig.
Thorsten Winkler saß damals selbst mit am Verhandlungstisch. 35 Stunden die Woche arbeitet er als Altenpfleger. 5 Stunden ist er Betriebsratsvorsitzender. Fast 2 Jahre lang verhandelte er damals, bis der Tarifvertrag stand.
Zum Beispiel die 30 Tage Urlaub. Das war ein gutes Ergebnis, was wir erreicht haben damals. Dann die Prämie fürs Kommen aus dem Frei. Also wenn wir aus dem Frei geholt werden, das ist im Gesundheitswesen ist das halt eben so. Da wird angerufen, wenn jemand ausfällt und dann kommt man, ohne dass man dafür irgendwas kriegt. Bei uns ist es jetzt so, wenn wir kurzfristig einspringen, bekommen wir da eine Sonderzahlung.
Pflegekräfte, aber auch Erzieher in Kitas und Jugendhelferinnen profitieren. Dennoch ist die Bezeichnung Flächentarifvertrag etwas irreführend. Denn der Tarif gilt längst nicht für alle Beschäftigten in der Sozialwirtschaft im Bundesland, sondern nur für die tarifgebundenen Mitgliedsunternehmen des Paritätischen Landesverbands. Das waren anfangs gerade einmal 4 Unternehmen. Heute sind es 12. Auf ganz Brandenburg gerechnet ein Bruchteil der Beschäftigten in der Sozialwirtschaft. Sebastian Jeschke vom Arbeitgeberverband.
Natürlich zielt er ja aber in erster Linie auf die Unternehmen, die im Paritätischen Landesverband organisiert sind. Und mit einem ersten Anlauf 3000 Beschäftigte in einen Tarifvertrag zu bringen, ist ein enormer Schritt, den man mit Einzeltarifverträgen nur sehr schwer bis gar nicht erreichen kann.
Die Unternehmen hätten damals vor dem Problem gestanden, dass sie händeringend nach Personal suchten und deshalb höhere Löhne zahlen wollten. Diese höheren Löhne wollten die Pflegekassen aber häufig nicht refinanzieren. Also schlossen sich die Arbeitgeber zusammen, um mehr Schlagkraft zu haben. Und das hat sich gelohnt. Thorsten Winkler verdiente nach dem Tarifabschluss gut 500 Euro brutto mehr im Monat.
Ich für meinen Teil bin zufrieden, weil ich weiß, was da für Arbeit auch dahinter steckt und so.
Die höheren Löhne für Thorsten Winkler und sein Team bedeuteten allerdings auch höhere Eigenanteile der Pflegebedürftigen. Es ist fast immer die Kehrseite der Tarifverträge. Was die Pflegekräfte mehr verdienen, müssen die Pflegebedürftigen zahlen. Häufig mehrere hundert Euro im Monat.
Ich habe es aus anderen Einrichtungen gehört, wo Tariferhöhungen kamen, wo die Kosten umgelegt wurden, dass die Mitarbeiter teilweise von Angehörigen und Bewohnern angefeindet wurden. Das war bei uns in diesem großen Rahmen nun nicht der Fall. Also es kam vereinzelt vor, aber nicht zu. Also ich meine, wir sind ja auch nicht schuld an der Politik. Wenn man einen gerechten Lohn verlangt, das ist ja nur nichts Böses.
Heute, nach 30 Jahren Arbeitserfahrung, verdient Thorsten Winkler gut 3.100 Euro brutto im Monat. Ob das ein gerechter Lohn ist, darüber streitet gerade die Bundespolitik. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil würde wohl Nein sagen. Er will eigentlich, dass Pflegekräfte ab August schon einen Einstiegslohn von 2.800 Euro verdienen. Doch sein Vorhaben eines bundesweiten Flächentarifvertrags scheiterte heute am Veto der Caritas, die als kirchlicher Träger Sonderrechte hat und zustimmen musste. Für die Pflegekräfte gibt es dennoch Hoffnung auf bessere Löhne. Vereinfacht gesagt, dürfen die Pflegekassen seit einer Gesetzesänderung 2019 Tariflöhne nicht mehr als unwirtschaftlich ablehnen, sondern müssen sie finanzieren. Diese Gesetzesänderung beginne langsam Wirkung zu zeigen, meint Sebastian Jeschke.
Gibt jetzt Tarifgruppen in den Ländern Berlin, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland und Hamburg und auch weitere Bundesländer werden sich noch im Laufe dieses Jahres auf den Weg machen.
Auch wenn das keine bundesweite flächendeckende Lösung ist, immerhin, es tut sich was.
Über Brandenburgs Erfahrungen mit einem Flächentarifvertrag in der Sozialwirtschaft berichtete Ann-Kathrin Jeske. In Haselünne im Emsland sollte die künftige NS-Elite im sogenannten Dritten Reich heranwachsen. Denn hier steht eine von bundesweit 40 ehemaligen nationalpolitischen Lehranstalten, kurz NAPULA. Die einzige in ganz Niedersachsen. Noch. Denn nun soll das ehemalige Kloster und später von den Nationalsozialisten okkupierte Gebäude abgerissen werden. Doch in der Bevölkerung regt sich Widerstand. Für den Heimatverein ist die alte Klosterschule Mahnmal und Gedenkstätte in einem, um an Unrecht und Diktatur der NS-Zeit zu erinnern. Unsere Korrespondentin Felicitas Böselager hat sich die Situation vor Ort angeschaut.
So, wir kommen jetzt hier zur Mauer, die damals von den Klarissen 1652 im Nachgang gebaut wurden, mit den Ziegeln hier.
Josef Rosche führt um das Gelände des ehemaligen Klarissen- und späteren Ursulinenklosters in Haselünne im Emsland. Links liegt eine Kornbrennerei, rechts hinter der Mauer auf dem früheren Klostergelände das Kreisgymnasium St. Ursula.
Hier hat man einen schönen Blick einerseits auf die sanierten Gebäudeteile und zusätzlich gibt es dieses sogenannte Gebäude A, den sogenannten Altbau am Kreisgymnasium.
Aus dem Jahr 1910. Das weiße Gebäude mit den großen Fenstern und dem Schieferdach ragt aus der Mitte der Neubauten hervor. Ein Schulgebäude mit einer bewegten Geschichte. 1941 mussten die Ursulinen ihr Kloster und die dazugehörige Schule verlassen. Stattdessen errichteten die Nationalsozialisten eine nationalpolitische Erziehungsanstalt, kurz NAPULA, auf dem Klostergelände. In Deutschland gab es 40 solcher Kaderschmieden der Nazis, die Jugendliche auf die NS-Ideologie einschwören sollten. Im Herbst 1945 schließlich kamen die Ursulinen zurück und übergaben die Schule in den 70er Jahren dem Landkreis.
Ist es hier schon ein Bagger, der fertig ist zum Abreißen, oder?
Das ist wohl so gemeint. Und
das alte Schulgebäude ist von einem Bauzaun umgeben. Bauarbeiter laufen über das Schulgelände. Im Herbst 2020 beschloss der Landkreis Emsland, den Altbau abzureißen. Er steht nicht unter Denkmalschutz. Das Haus wird schon seit einiger Zeit nicht mehr benutzt und soll nun Platz machen für einen großen Schulhof. Außerdem will der Landkreis das Geld für die Sanierung des Gebäudes sparen. Sie soll 5 Millionen Euro kosten. Für den Haselünner Josef Rosche ist das eine eklatante Fehlentscheidung. Gemeinsam mit dem Heimatverein Haselünne und einer Bürgerinitiative setzt er sich für den Erhalt des Altbaus ein. Zum einen will er damit an 320 Jahre Bildungsarbeit der Klosterschwestern erinnern.
An der Schule wurde unterrichtet, höhere Bildung nannte sich das dann. Also die konnten dann tatsächlich auch Abitur machen hinterher, die Mädchen. Das gab es auch in den Städten nicht unbedingt. Selbst aus Emden wurden die Töchter nach Haselünne hingeschickt.
Zum anderen soll hier die Indoktrination der Nationalsozialisten dokumentiert werden.
Das ist natürlich besonders gut spürbar, wenn man durch Räume, durch Souterrain durchlaufen kann, wo früher vielleicht der Karzer war, wo auch Horst Jansen drin gesessen hat.
Für den Heimatverein Haselünne ist es entscheidend, dass der Ort original erhalten bleibt, sagt ein ehemaliger Lehrer der Schule Bernhard Fehring bei einem Online-Symposium des Vereins.
Mit dem Abriss dieses Gebäudes entzieht man den Schülerinnen und Schülern die Mahnung aus ihrem unmittelbaren Blickfeld und damit aus ihrer direkten Aufmerksamkeit und Wahrnehmung. Wie sollen dann zukünftig das Gedenken, das Nachdenken und die notwendige Empathie in jungen Menschen wachsen können?
Eine offizielle Gedenkstätte war der Ort bisher nicht. Der aktuelle Schulleiter und die Zuständigen im Landkreis sind anderer Meinung, was den aufklärerischen Wert des Geländes angeht, wie Kreisrat Martin Gehrenkamp erläutert.
Es gibt keine Dinge, die in diesem Gebäude darauf hinweisen würden. Die Nationalsozialisten haben auch nicht etwa an der Architektur etwas verändert. Es ist zum Beispiel keine Nazi-Architektur, wie man sie dann aus der Zeit vielleicht auch kennen würde, sondern es ist ein Gebäude aus der Kaiserzeit, an dem sie dann diesen Abschnitt der Geschichte nicht als solches ablesen können. Wenn wir jetzt jedes Gebäude, in dem die Nationalsozialisten mal ihr Unwesen getrieben haben, zu einem Gedenkort und Erinnerungsort machen wollen, ja, dann dürfte heute wahrscheinlich kein altes Rathaus mehr abgerissen werden.
Tatsächlich erinnert am Gebäude selbst außer einer Plakette mit der Aufschrift »Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus« nichts an die Napola. Die Bürgerinitiative und der Heimatverein fühlen sich von der Entscheidung des Kreistags überrumpelt. So sei ihnen kaum Zeit geblieben, die Bevölkerung zu informieren und Gehör zu finden. Ein Vorwurf, den Kreisrat Gehrenkamp von sich weist. Man habe seit Jahren über die Zukunft des Altbaus diskutiert. Zu spät informiert wurde jedenfalls die Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten. Die Leiterin hat von der Diskussion erst erfahren, als alle demokratischen Prozesse schon abgeschlossen waren. So konnte die Stiftung sich mit ihrer Expertise nicht rechtzeitig an der Diskussion beteiligen. Jens Binner, Sprecher der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten, hebt bei dem Online-Symposium den Stellenwert des Ortes hervor.
Die herausragende Besonderheit ist, dass es sich hier um die einzige ehemalige Napola auf dem Gebiet des heutigen Niedersachsen handelt. Wir finden es eigentlich wünschenswert und das finden wir auch weiterhin noch, dass dieses Thema Napola auf jeden Fall in irgendeiner Form erhalten bleiben muss.
Solange das Gebäude noch steht, hofft Rosche, dass der Landkreis einlenkt. Aber die Zeichen stehen auf Abriss.
Der Landkreis Emsland will trotz Abriss an die bewegte Geschichte der ehemaligen Kloster- und NS-Eliteschule erinnern. Angedacht sind zum Beispiel Ausstellungen in der alten Klosterkirche. Zu wenig findet der Heimatverein, er kämpft um den Erhalt des Gebäudes. Aus Haselünne berichtete Felicitas Böselager. Die meisten Schwangeren entbinden im Krankenhaus, obwohl sie gar nicht krank sind, sondern ganz im Gegenteil neues Leben erwarten. Und obwohl viele Häuser ihr Bestes geben, um Entbindungsstationen und Kreissäle besonders einladend zu gestalten, zieht es Gebärende immer häufiger ins eigene Heim. Gerade zu Corona-Zeiten fürchten viele wohl Besuchsverbote und ein mögliches Infektionsrisiko. Eine Hausgeburt verspricht für Schwangere dagegen eine angenehme Atmosphäre im Kreis der Liebsten. Aber zu welchem Preis? Sobald es zu Komplikationen kommt, ist der Weg ins Krankenhaus meist unumgänglich. Für betreuende Hebammen kommen zudem explodierende Kosten für eine Haftpflichtversicherung hinzu. Über die steigende Nachfrage und das Für und Wider von Hausgeburten berichtet Hauke von Hallern aus Schleswig-Holstein.
Ende Januar ist Irena Simonsen zum zweiten Mal Mutter geworden. Auf einem Bett aus Buchenholz, zwischen weiß gestrichenen Wänden, zwei Schränken und einer Kommode. Sohn Reik kam in ihrem Schlafzimmer zur Welt statt im Krankenhaus. Etwas anderes wollte die 33-Jährige wegen Corona nicht.
Die Sorge einfach, dass mein Mann dann nicht mit in den Kreißsaal darf, Das finde ich ist eine wirkliche Horrorvorstellung, weil ich ja schon von meinem ersten Kind weiß, wie wichtig der Partner ist bei einer Geburt. Was holt man sich im Krankenhaus weg? Wären wir mit Corona nach Hause gegangen, hätte man in Quarantäne gemusst. Das hat sich einfach nicht mehr gut und richtig angefühlt für uns.
Sorgen wegen möglicher Komplikationen bei der Geburt hat sich die Familie wenig gemacht.
Mit den Risiken sind wir tatsächlich sehr entspannt umgegangen. Das war gar nicht so Thema. Wir haben da einfach darauf vertraut, dass alles gut laufen wird. Und natürlich vertrauen wir auch unserer Hebamme, weil ich weiß, dass meine Hebamme einige Hausgeburten macht im Jahr und einfach auch die Erfahrung hat. Und wenn irgendwas quer läuft, dass sie dann weiß, was zu tun ist.
Sina Schwall betreut Irena Simonsen. Seit 15 Jahren ist sie Hebamme. Für Schwall ist es seit Jahresbeginn bereits die dritte Hausgeburt, mehr als gewöhnlich. Zu ihren Einsätzen hat sie einiges an technischem Equipment dabei.
Wir überwachen zum Beispiel die Herztöne des Babys während einer Hausgeburt auch engmaschig. Wir können zu Hause auch ein Kind beatmen, reanimieren. Wir haben Notfallmedikamente für den Fall von Blutungen und all sowas. Wir sind da jetzt nicht irgendwie komplett im Wilden Westen, dass wir nicht handeln können.
Das darf sie als Hebamme auch alles selbst einsetzen. Kompliziert wird es für Sina Schwall, wenn zum Beispiel Zwillinge auf die Welt kommen oder sich das Kind im Bauch in Beckenlage befindet, also in einer für die Entbindung nicht optimalen Position. Auch Frauen über 35 mit Bluthochdruck oder Übergewicht raten Frauenärzte von einer Hausgeburt ab. Doris Scharell ist Vorsitzende des Berufsverbandes der Frauenärzte in Schleswig-Holstein. Eine Hausgeburt ohne Klinik in der Nähe hält sie wegen der möglichen Komplikationen für unverantwortlich.
Langwierige Geburtsverläufe sowie bei großen Kindern die schwierige Entwicklung der Schultern und im schlimmsten Fall das Steckenbleiben des Kindes. Eine Atemdepression des Kindes kurz nach der Geburt kann durch fehlende ärztliche Unterstützung nicht behandelt werden. Unvorhersehbare lebensbedrohliche Blutungen nach der Geburt ohne entsprechende Vorgeschichte können bei einer Hausgeburt nicht beherrscht werden.
Wegen solcher Komplikationen endeten 2019 15% aller Entbindungen, die nicht in einer Klinik geplant waren, am Ende genau dort, wie aus einer Statistik der Gesellschaft für außerklinische Geburtshilfe hervorgeht. Eine Geburt in den eigenen vier Wänden ist aus Sicht von Frauenärztin Doris Scharell höchstens etwas für den Wohlfühlfaktor der Frau. Die Angst vor einer Corona-Infektion im Krankenhaus ist ihrer Meinung nach komplett unbegründet.
Kliniken sind nach dem Infektionsschutzgesetz ausgerüstet. Das Personal ist mit entsprechenden Schutzmaßnahmen ausgestattet. Und in der Zukunft werden sie diejenigen sein, die auch geimpft sind. Da halte ich persönlich die nicht überprüfbare Situation einer Hausgeburt für risikoreicher.
Vor allem mit Blick auf das ungeborene Kind rät die Ärztin von einer Hausgeburt ab. Trotzdem entscheiden sich immer mehr Schwangere wie Irena Simonsen für eine außerklinische Entbindung, so die Einschätzung des Hebammenverbandes Schleswig-Holstein. Die Rate für außerklinische Geburten habe vor der Pandemie noch bei etwa 1-2% gelegen, erklärt Verbandsvorsitzende Anke Bertram.
Nach den Rückmeldungen von Kolleginnen gehen wir von einer Verdoppelung der Zahlen aus. Und um diesen Prozess noch besser begleiten zu können, bieten wir für Hebammen kurzfristig unterstützende Schulungen in außerklinischer Geburtshilfe an.
Obwohl das Interesse an Hausgeburten steigt, bieten viele Hebammen sie nicht an, denn viele schrecken vor den Kosten für eine Haftpflichtversicherung zurück, so Bertram.
Denn die liegen mittlerweile bei knapp 10.000 Euro im Jahr. Und diese Kosten werden auch in den nächsten Jahren noch steigen. Das liegt nicht daran, dass mehr Schadensfälle passieren, sondern dass die Behandlungskosten einfach steigen. Und die Verjährungsfrist liegt bei 30 Jahren. Das heißt, auch im Nachhinein können Hebammen halt immer noch zur Rechenschaft gezogen werden, 30 Jahre lang.
Am Ende ist die Entscheidung für oder gegen eine Hausgeburt eine sehr individuelle. Irena Simonsen hat sie trotz aller Bedenken nicht bereut.
Also man hat wirklich eine 1-zu-1-Betreuung und das fand ich wirklich richtig schön. Und auch nach der Geburt im eigenen Bett zu kuscheln, in der eigenen Dusche zu duschen, ja, ich würde es immer wieder so machen.
Warum sich Schwangere immer häufiger für Hausgeburten entscheiden und welche Risiken mit dieser Entscheidung einhergehen, aus Schleswig-Holstein berichtete Hauke von Hallern. Danke für Ihr Interesse. Ich bin Antran. Haben Sie noch einen schönen Tag.